NDR 90,3 Podcast.
Haberfront exklusiv, der NDR 90,3 Podcast. Hallo, ich bin Danny Marcus Masalo. In diesem Podcast werde ich in 6 Folgen Autoren treffen. Und zwar sind wir nicht ins Studio gegangen, nicht ins Hotelzimmer vor der Lesung, sondern wir sind dahin gegangen, wo sie gerne sind. Also wo sie sich die Inspiration holen. In dieser Folge habe ich zum Beispiel ein Doppelgespräch mit Simone Buchholz und Karen Köhler gemacht. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Nach dem Gespräch gibt es ein bisschen Nachschlag. Beim Haberfront Festival stellen Autoren im Rahmen der Debütantensalons ihre allerersten Bücher vor. Und los geht es dann mit den Vorstellungen dieser Autoren am Ende dieses Podcasts. Jetzt aber erstmal zu Simone Buchholz und Karen Köhler. Simone Buchholz, das ist natürlich die Autorin der Chastity Riley Krimis. Keiner schreibt mit so frecher Schnauze über den Kiez wie sie. Und Karen Köhler, die steht gerade auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Ihr Roman Miroloy, der handelt von einer Insel, auf der sich die Menschen selbst sehr streng Regeln unterwerfen und eine Frau beginnt langsam das ganze System zu hinterfragen. Karen Köhler und Simone Buchholz, das sind beides St. Paulianerinnen, die leben beide auf dem Kiez und deswegen habe ich die beide auch da getroffen, im Park Fiction mit Blick auf den Hafen. Wir haben uns Zeit für ein Feierabendbier genommen und haben dann über Bier, über Freundschaft und darüber gesprochen, warum Mädchen Toiletten putzen sollten. Karen Köhler ist da, Simone Buchholz ist da und meine erste Frage ist, was trinkt ihr?
Du hast uns ja hier so eine kleine Minibar mitgebracht, ne? Ich sehe da Fritz, Cola, ein Jever, ein
Ich bin nicht sicher, ob wir Markennamen nennen dürfen.
Ich sehe da eine Cola, die nicht Coca-Cola ist. Okay, darf ich auch nicht nennen. Ich sehe da eine Cola, wo 2 Männer abgebildet sind auf dem Deckel. Ich sehe ein kleines Bier in einer Pulle. Ich sehe noch 3 andere Biere und ich glaube, ich nehme eins von den 3 anderen Bieren aus einer grünen Flasche. Darf ich gar keine Marken sagen?
Nee, ich glaube nicht. Da gibt es nur Ärger. Das aus Friesland oder das aus Tschechien? Das aus Tschechien hat schon jemand vorbestellt.
Oh, das wollte ich jetzt auch gerade nehmen. Dann nehme ich das mit dem Krawattendude.
Mit dem Krawattendude.
Aber Simone, du darfst auch gerne das aus Tschechien nehmen. Ich nehme auch das mit dem Krawattendude.
Wir machen Schere, Stein, Papier.
Ja, ich kommentiere das, weil das kann man ja dann im Podcast nicht sehen.
Okay, aber nur
bitte.
Ein, ja?
Ja, so. Okay. Also es geht jetzt los. Köhler gegen Buchholz.
Schere, Stein, Papier.
Beide haben die Schere, das kann nicht wahr sein. Also,
wir sind so gute Freunde.
Ein Bier aus.
Ja, Schnapp. Take it.
Und was trinkst du jetzt?
Dann nehme ich den. Ach, wisst ihr was? Solange es noch kalt ist, nehme ich das in der kleinen Flasche. Dieses,
in der Knolle.
In der Knolle, ja. Genau, solange es noch kalt ist, weil so lange schmeckt es ja gut.
Dann nehme ich das aus Friesland. So, Karin, würdest du einmal öffnen?
Ja.
Danke.
Monelli, die auch.
Machst du mir mal ein Bier auf, Karinina? Danke.
Und jetzt noch Karin für sich selbst. Dann würde ich sagen, Prost. Schön, dass ihr da seid.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Danke für die Einladung.
Danke. Sehr gerne.
Es ist nicht so schlecht, wie man immer behauptet.
Also,
das Knöllchen,
ich weiß, es ist heiß geliebt hier in Hamburg, aber
ich
ganz...
Ich davon immer Kopfschmerzen.
Das ist der Trick. 2, eiskalt, maximal, dann wechseln zu Wodka-Schorle oder Weißwein oder einfach einem anderen Bier. Aber 2 kalte kann man trinken.
Und wie hast du das herausgefunden, langjährige Forschung?
Ja, Experimente. Lange Experimente. Also ich habe einmal, da war ich noch relativ frisch in Hamburg, tatsächlich so eine Nacht gehabt, wo ich 5 von den Dingern getrunken habe, gut gegessen hatte. Eigentlich war alles so im grünen Bereich und ich bin nachts aufgewacht und hatte das Gefühl, ich habe eine Axt in der Stirn. Und dann habe ich davon berichtet, Leuten, die schon mehr Erfahrung mit diesem Bier hatten.
In der Stirn haben.
Genau, und die haben gesagt, wow, das ist normal. Wenn man davon mehr als 2 oder 3 trinkt, dann verklebt einem das die Gehirnwindung. Es ist ich kenne Leute, die bezeichnen es als Klebebier. Was aber ja auch manchmal ganz schön ist.
So schmeckt es manchmal, dieses Bier aus der Knolle.
Ja, man möchte ja manchmal eins, das klebt.
Ich hatte gerade so den Eindruck, ihr kennt euch schon länger. Woher kennt ihr euch?
Das ist so, wir wohnen in einem Haus. Ich im Erdgeschoss und Simone ein paar Stockwerke oben drüber. Und eines Tages dengelte so ein kleines Kind an meine Wohnungstür und ich habe die Tür aufgemacht und da stand dann Simones Sohn, 3 Jahre alt, mit einem Feuerwehrmann-Helm auf dem Kopf. Und dann habe ich ihn gefragt, bist du Feuerwehrmann? Ja. Und dann habe ich gesagt, mein Papa ist auch Feuerwehrmann.
Ich war jetzt.
Und dann hatte ich natürlich schon Roccos Herz gewonnen. Oh, ich habe den Namen von deinem Sohn gesagt.
Ja? Der ist offiziell. Der heißt Rocco, wie man auf St. Pauli halt heißt.
Habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Zeitung gelesen.
Ja, das ist total okay. Das ist vollkommen in Ordnung.
Und ab ja. da war
lieb. Und dann haben Simone und ich uns angeguckt, weil Rocco hatte natürlich einen Anhang dabei, die Mutter. Und Simone und ich haben uns angeguckt, hallo, wer bist du? Ich wohne hier, ich auch. Und dann war klar.
Ja, dann hat es so Klong gemacht in meinem Kopf und ich hatte Herzchen in den Augen quasi. Und das ist, das ist bestimmt 8 Jahre her oder so. Wie lange?
Ich glaube sogar 9 fast, ja.
Und seitdem sind wir zutiefst befreundet.
Wer leiht denn bei wem die Eier? Oder das Salz oder was man halt so braucht?
Ich dachte jetzt, wir verleihen unsere Männer nicht. Aber wir leihen uns eigentlich nie was, weil das zu weit, also dann sind dann halt doch 3 Stockwerke oder 3,5 Stockwerke dazwischen. Das geht dann eher von Nachbar zu Nachbar. Und Karenina hat auch immer einen wahnsinnig gut ausgestatteten Kühlschrank und eine sehr große Vorratskammer und ist, glaube ich, in der Lage.
Gar keine Vorratskammer.
Oder eine Vorratsküche, da steht immer ganz viel rum an ganz tollen Gewürzen und Sachen und so getrocknetes Zeug und was man halt alles so braucht, um aus nichts geiles Essen zu machen. Deshalb bist du, glaube ich, die Letzte, die sich bei irgendwem was leihen muss. Und mir ist es einfach immer egal, wenn irgendwas nicht da ist. Ich sage dann, naja, dann halt nicht. Und es ist eher die Nachbarin von gegenüber, die immer so Sahne haben möchte oder hast du
Zucker?
Ihr Zucker, wo ich immer sage, ich bin echt, also bevor mein Mann einzog, war in meinem Kühlschrank, glaube ich, immer nur tatsächlich Milch, Senf, Zitrone, ein Stück Käse und eine Flasche Wodka, was meinen Mann zutiefst erschüttert hat.
Das klingt nach einer außerordentlich guten Diät.
Ja, ich bin echt nicht der Vorratstyp. Ich habe nie irgendwas. Kommt nie vorbei und fragt, ob ich irgendwas habe. Ich habe einfach nichts.
Also, wie ist denn das jetzt in eurem Haus? werden dann da quasi auch Manuskripte ausgetauscht eigentlich oder redet ihr nur über Privates?
Es werden sehr viele Gedanken zur jeweiligen Arbeit ausgetauscht, bis hin zu Tränen und Manuskripten, ja.
Doch, Tränen?
Ja, auch mal.
Du meine Tränen haben. Nein.
Ich habe gerade keine mehr. Ich habe schon so viel geweint über dem neuen Manuskript. Wir haben unsere Freundschaft sitzt auf mehreren Ebenen, würde ich sagen. Also es ist die sehr, sehr private, sehr innige Frauenfreundschaft, die auch mal in so eine Mädchenfreundschaft glitschen kann, wenn wir albern sind und Karenina wieder nur Sekt zu Hause hat und den ausgibt. Bis hin zu doch sehr spontanen, ich habe hier ein Problem, können wir mal eben, hast du Zeit, können wir reden? So, das ist schon, ich finde, das ist ein unfassbarer Luxus als Autorin. Du arbeitest ja immer allein als Autorin und es ist ein furchtbar einsamer Beruf. Und diesen Luxus, den wir beide da haben, so einen schnellen, direkten Zugriff zu haben und auch wenn die andere nicht da ist, ne, wie Karenina ist in Marseille oder ich bin irgendwo unterwegs auf Tour oder in England oder wurscht, man hat, der Draht ist so fest, glaube ich, die Bindung ist so fest, dass man sich jederzeit anpiepsen kann und mal eben sich Unterstützung liefern kann, auch über Fernwärme oder so. Also da und ich glaube ein großes Verständnis ein großes gegenseitiges Verständnis für die Arbeit der anderen. Ich empfinde das als totales Geschenk.
Es klingt wahnsinnig auch, dass man Vertrauen zulässt und jemanden in einen sehr intimen Bereich auch reinlässt. Freundin schön und gut, aber das ist meine Arbeit, das ist mein Buch.
Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, wir vertrauen unserer Sicht auf die Dinge und unserem Literaturgeschmack gegenseitig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Punkt habe, wo ich nicht weiterkomme oder so und ich mich mit Simone auf einen Kaffee treffe oder abends mal auf ein Bier oder Wein oder was und dann davon erzähle, halt auch offen bin dafür, was sie sagt. Und genauso ist es umgedreht auch schon, dass wir uns getroffen haben und Simone hat gesagt, ich habe da die Idee, glaubst du, es funktioniert? Und dann kann ich alles, was mir brainstormmäßig dazu einfällt, auch einfach sagen, ohne dass Simone das Gefühl hat, da gibt mir jetzt jemand so eine Handlung vor oder einen Plot vor oder so. Und du nimmst eigentlich das, was du brauchen kannst, dann auf und dann zwirbeln wir da manchmal so dran rum. Also es ist schon wirklich ein großes Privileg, dass wir miteinander so viele Ebenen teilen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die andere da nie als übergriffig oder also begreift, sondern dass wir immer beides Gefühl haben, hier spricht jemand sehr Kompetentes mit Herz, Hirn und Bauch, der ich total vertraue, was die Kompetenz ihrer Arbeit angeht. Und ich liebe das, wenn ich irgendwo stuck bin und Karen frage, sag mal, wie meinst du denn, in welche Richtung könnte es weitergehen? Und du ballerst einfach los und ich merke, okay, wupp, 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 da sind schon mal 3-4 Sachen, die mir wahnsinnig helfen. Und das, was auch interessant ist, finde ich, wir verständigen uns ja nicht nur über unsere eigene Arbeit, sondern auch, wir lesen ja auch beide viel, sind beide viel Leser und das, ich es glaube ich noch nie hatte, dass ich ein Buch so richtig scheiße fand und du das dann gut fandst. Also das kommt wirklich dann ganz oft vor, dass du das dann ein bisschen später liest oder ich was später lese und wir immer das Gefühl haben, das ist ein super Buch oder das ist ein wirklich sehr schlechtes Buch. Also das hat auch was mit sich da, wir verorten uns da auch gegenseitig schon immer ein bisschen wieder und ich weiß, das hat vielleicht mit dem, den du vorhin schon erwähnt hast, dem gleichen Blick auf die Welt zu tun und auf politische Zusammenhänge und auf Literatur und auf Kunst und was muss es können und ab wann ist es irrelevant. Und ich vertraue dir da einfach zutiefst aus unterschiedlichen Gründen. Also,
wann hast du denn jetzt gewusst, dass Miroloy zum Beispiel, das wird ein richtig gutes Buch? Also das Buch, was Karin geschrieben hat.
Ich habe so früh eine erste Version gelesen. Ich weiß nicht mehr, wann das war, wann du mir das gegeben hast.
Die ersten 100 Seiten oder so hatte ich dir irgendwann mal geschickt.
Das ist aber echt schon eine Weile her. Und da hatte ich aber vorher auch schon, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und ich wusste so ein bisschen, in welche Richtung du denkst und arbeitest. Und da wir immer so in den Prozessen auch der anderen ein bisschen stecken, kann ich das jetzt nicht so genau sagen, wann ich wirklich, also ich habe bei allem, was Karin anpackt, von Anfang an das Gefühl, das ist sehr tief gegründet. Das kommt nicht so aus dem luftleeren Raum. Das hat eine Bedeutung. Und ich erinnere mich aber an diese ersten 100 Seiten, die du mir gegeben hast. Und ich weiß noch genau, dass ich in meinem Bett lag und das gelesen habe und nicht aufhören konnte zu lesen. Und schon noch gemerkt habe, das ist noch eine sehr rohe Fassung, eine sehr von dir auch selbst unlektorierte, das sind die ersten 100 Seiten, das ist so ein erster Wurf. Und habe aber damals zu meinem Mann gesagt, boah, weil der lag so daneben und hat ein fertiges Buch gelesen. Und ich habe gesagt, du, da, sie macht da was. Das ist, finde ich, sehr außergewöhnlich und mutig. Und ich mag diese Stimme wahnsinnig gern und ich weiß noch nicht so recht, wo es hinführt. Also als ich es jetzt wieder gelesen habe und das fertig war und habe ich immer versucht, diese ersten 100 Seiten wieder zu finden und da hat sich schon noch ganz viel getan, aber die Stimme von dieser Hauptfigur, die war halt ganz früh da und dann, und ich glaube immer, es läuft immer alles über Figuren. Also wie mein lieber Freund und Kollege Friedrich Arni immer sagt, Plot ist Petersilie, Figuren sind das Wichtige. Und wenn die Figuren stimmen und in dem Fall diese eine Figur und die Stimme stimmt, wenn die wahrhaftig ist, dann kann das auch nicht mehr schiefgehen. Also da war ich sehr früh überzeugt von, dass also mir war auch klar, dass du zu kämpfen haben wirst mit diesem Projekt, dass das ein Brocken wird und dass das auf viele 100 Seiten angelegt ist und dass dich das noch ganz viel Nerven kosten wird und viel Kraft. Und so war es ja dann auch, also auch so in der Endphase, wenn du in meinem Candy Shop saßt mit der Wollmütze auf dem Kopf.
Candy Shop?
Ja, es ist so ein Café bei uns gegenüber, wo wir dann uns gerne mal treffen. Und es war gar nicht so kalt, aber Karin hatte immer einen schwarzen Pulli und eine schwarze Wollmütze auf, um sich so vor dem eigenen Zweifel zu beschützen. Vielleicht auch ein bisschen. Sie war wie so eine Maschine. Sie war so eine Schreib- und Lektoriermaschine und hat unfassbar gearbeitet und da habe ich schon gesehen, okay, das kostet Kraft und ich wusste, dass das so viel Kraft kosten wird. Aber du hast das in einem unglaublichen Home Run nach Hause gefahren. So. Und das war auch ganz, das ist dann sehr schön zu sehen natürlich, wenn man einer Freundin dabei zuschaut, wie sie sowas erschafft. Das ist toll, das ist schön, das ist befriedigend, total.
Ganz schöne Worte eigentlich, ne?
Ja, ich bin noch ganz sprachlos gerade.
Musst du nicht. Das hätte ich dir auch
nochmal. Können wir kurz ablenken. Du kannst ja umgekehrt mal sagen, was lässt sich denn Simone Buchholz nach 10 Chastity Riley-Romanen?
9.
9? 9 sind
es. Erzähl mich auch immer. Ist jetzt der 9. Ja.
Was lässt sie sich überhaupt noch sagen?
Alles, immer.
Ich bin so unsicher. Froh über jeden Tipp.
Nein, das Tolle ist ja, dass ich alle Bände gelesen habe und mit den Figuren dadurch auch sehr gut verknüpft bin und wenn ich dazu was sage, glaube ich, stößt das bei Simone auch immer auf so ein offenes Ohr, weil ich halt grundsätzlich den Tonfall mag, in dem sie schreibt. Und was ich halt so besonders finde, ist, dass Simone halt auch nicht zurückschreckt vor einer aktuellen politischen Ebene, die immer anders, aber immer eingebettet ist und immer so volle Kante Haltung zeigen. Und das gefällt mir. Und das macht für mich nicht nur die Figuren sympathisch, sondern auch die Autorin, die dahinter steht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Zeiten, wo man sich hinter irgendwas verstecken kann oder wo irgendwie noch 5-Meter-Ebenen, in die man erstmal alles reininterpretieren muss, auf einer bestimmten Ebene auch vorbei sind. Also
ja, das ist, also da sind wir uns halt auch fast schon langweilig einig. Ich würde mir aber wünschen, dass sehr viel mehr Künstler, was auch immer sie tun, welche Art von Kunst, wobei ich das Gefühl habe, dass sich immer mehr bekennen zur aktuellen politischen Debatte, Situation, ob es jetzt um Faschisten geht, die plötzlich aus ihren Scheißlöchern gekrochen kommen, um den menschenfressenden Dreckskapitalismus, der uns alle zu nicht denkenden kleinen Hamstern machen will, oder um den generell unterprivilegierten Teil der Gesellschaft, der meistens mit F anfängt und Rauen aufhört. Also ich möchte einfach, dass niemand sich auf Unterhaltung zurückzieht und dass wir alle ganz klar sowohl durch unsere Arbeit als auch in Interviews und sobald wir ein Mikro vor der Nase haben, genau diese Dinge äußern. Und da sind wir uns, glaube ich, wahnsinnig einig. Und das schafft natürlich auch ein Vertrauen, weil man sich auch da wieder einnorden kann. Also auch da kann man der anderen sagen, du, vielleicht hast du da jetzt ein bisschen überzogen, vielleicht nimm mal den Zeigefinger raus, komm mal runter von der Obstkiste, so, hör mal auf, Vorträge zu halten, hör mal auf mit dem ewigen Women's Planning, so, und erzähl's lieber durch die Geschichte. Oder, also auch das wäre ja total okay, so, weil wir beide wissen, dass wir da auf der gleichen Seite stehen. Und das finde ich, ich würde mir fast wünschen, dass jede Autorin und jeder Autor, obwohl die Männer können sich auch mal mitgemeint fühlen, ich finde, wir sagen nur noch Autorin in diesem Podcast, so ein Couple bilden könnte, wie wir das tun. Weil dann traut man sich auch mehr, ne? Dann bist du vielleicht, wenn du nicht so alleinsam, wenn du nicht so
alleinsam, das ist auch ein ganz schönes Wort.
Ihr seid Schriftstellerin, ihr dürft Worte schöpfen, also ist gar kein Problem.
Mit Geschehen, alleinsam.
Was euren beiden Büchern, ich sage jetzt mal ganz kurz nochmal, worum es geht, in Miroloy spielt auf einer Insel, Frauen sind entrechtet und eine junge Frau, bemerkt zunehmend ihr eigenes Bewusstsein, ihre eigene Stärke und emanzipiert sich. Richtig so?
Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, Männer sind auch ein bisschen entrechtet. Also auf dieser Insel herrschen Gesetze, die das Zusammenleben möglichst harmonisch regeln sollen. So wie die 13 ältesten Männer des Dorfes halt denken, dass es harmonisch ist. Und auch den Männern wird durch diese Gesetze zum Beispiel jeder lustvolle Zugang zum Leben verweigert, während den Frauen der Zugang zu Bildung verweigert wird und die so ein bisschen an Haus und Hof gebunden sind.
Also eine Gesellschaft mit strikten Regeln. Mhm. Und in deinem Buch Hotel Cartagena, habe ich es richtig ausgesprochen?
Bist du nicht...
Jetzt vorsichtig.
Kannst du, also...
Ich bin Portugiese, kein Spanier.
Ah, dann würde
also
ich sagen...
Also meine Eltern Portugiesen.
Dann würde ich sagen Hotel Cartagena.
Hotel Cartagena.
Aber vielleicht bin ich da auch falsch, ich weiß es nicht, man kann auch Cartagena sagen. Das spielt in einem Hotel, genau.
Und da habe ich so rausgelesen, für mich mitgenommen, es beginnt in Kolumbien in den 80er Jahren und es geht im Hintergrund um den Kokainhandel, um den Kokainschmuggel. Auch ja durchaus ein Problem, wir hören jede Woche so und so viele tausend Kilo oder hunderte Kilo im Hamburger Hafen.
Es ist so viel Koks im Hamburger Abwasser wie irgendwie in München in den 80ern nicht oder viel, viel mehr. Also ich glaube Hamburg, Frankfurt, Dortmund sind so die drei Städte, wo am meisten gekokst wird. Und dann überlegt man sich natürlich schon, einerseits, klar, das Zeug ist billiger als früher, aber was ist denn das für eine Gesellschaft, die so viel Koks braucht? Also das ist, ne?
Was ich jetzt wissen möchte ist, weil sowohl diese strikte Gesellschaft in Miroloy als auch der Drogenhandel in Hotel Cartagena.
Es wird noch schwierig mit diesem Buch.
Es wird schwierig. Das zeugt so irgendwie davon, von Gesellschaften, von Strukturen, irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas ist, naja, funktioniert nicht.
Ich glaube, dass wir beide sehr freidenkende Menschen sind und ein sehr freies Menschenbild haben und beide auch auf unsere Selbstbestimmung großen Wert legen und dass das natürlich immer dann nicht mehr geht, frei zu sein, zu denken, selbstbestimmt zu leben, wenn du in einem geschlossenen System dich befindest. Und so wie die Menschen in Karens Roman sich in diesem Dorf befinden, in dieser geschlossenen Gesellschaft, so befinden sich die Menschen in meinen Romanen eigentlich auch immer in geschlossenen Systemen. In dem Fall ist es jetzt die organisierte Kriminalität und ich sage immer, organisierte Kriminalität und Kapitalismus sind das Gleiche. Organisierte Kriminalität ist Kapitalismus in Reinform und umgedreht und auch das ist ein geschlossenes System und hindert dich daran, dich zu entfalten, dich weiterzuentwickeln, zivilisierter zu werden, deinen Geist leben zu lassen und sprühen zu lassen, weil du in diesen Systemen gefesselt bist und die Systeme wollen, dass du wie ein Rädchen funktionierst, um sich selbst zu erhalten. Also es sind ja auch so selbsterhaltende Systeme und ich glaube, das ist was, wenn man, wie wir Menschen sind, mit einem offenen Kopf, um das drastische Bild jetzt mal zu verwenden, mit abgesägten Schädeldecken.
Sie sehen beide ganz normal aus übrigens. Ja, das muss mal gesagt werden.
Ja, denkst du, jetzt, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, marschieren wir vorweg. Wenn man als freidenkender Mensch oder freiheitsliebender Mensch auf solche geschlossenen Systeme schaut, dann wird einem natürlich Angst und Bang und dann wird einem schlecht und es ist vollkommen klar und schlüssig, dass wir uns solche Systeme vorknöpfen.
Ist daraus vielleicht das Buch entstanden bei dir, Karen? Dieses Angst vor einer geschlossenen, immer sich weiter wieder verschließenderen Gesellschaft?
Es war eher so, also dass, wenn man sich heute Gesellschaft anguckt, ist es ja ein sehr komplexes System geworden, über den Globus komplexes System geworden. Und ich habe eigentlich versucht, so einen Mikrokosmos zu erschaffen, in dem ich mir strukturelle Problematiken besser anschauen kann. Das ist vielleicht was Ähnliches wie so eine Geiselnahme in einem Hotelraum.
Also bei Simone Buchholz kommt auch eine Geiselnahme vor. Es geht nicht nur um Kokain.
Genau, es gibt die Hintergrundgeschichte, da geht es um die organisierte Kriminalität, um den Kokainhandel. Und die Hintergrundgeschichte führt dazu, dass in einem Luxushotel hier auf St. Pauli Leute in Geiselhaft genommen werden von einer Truppe von Geiselnehmern. Und
ja, auch wieder ein geschlossenes System,
genau,
ist.
Ja. Genau.
Stehen so Kammerspiele bei, ja, beiden.
So eine Art Insel wieder
auch. Ja, ja. Und innerhalb dieser Systeme kann man ja viel besser beobachten, was eigentlich, es ist ja wie so Mikrokosmos, kann man ja so skalieren dann auf größere Zusammenhänge. Mir geht das manchmal auch schon so in einem Bahnwaggon, wenn man im ICE sitzt und der Zug kann nicht weiterfahren, weil ein Böschungsbrand ist und dann, was da für eine Bewegung stattfindet.
Gleiche Typen, die dann rauskommen. Du hast immer so in a nutshell eigentlich,
genau,
ne?
Ja. Dann hast du den Manager, der unbedingt seine Sekretärin zusammenpfeift am Telefon in einer Lautstärke, wo man denkt, hey, ja, es hat jeder mitbekommen hier, du musst nicht noch lauter reden. Oder Verunsicherung wie, oh Gott, ich weiß nicht, wann ich ankomme. Dann rufen alle verzweifelt zu Hause an, ich komme 10 Minuten später. Und also auf einmal spielt sich in diesem kleinen Raum etwas ab, was man so für die ganze Gesellschaft manchmal so hochskalieren könnte oder so. Und das
ist so eine Lupe, ne? So in ja.
Muss ich das Buch eigentlich, jetzt ist bei mir die Wespe, muss ich das Buch eigentlich pessimistisch lesen oder ist es vielleicht sogar optimistisch?
Tja, also ich will ja niemandem vorschreiben, wie er oder sie das Buch zu lesen hat. Ich glaube, man
hat ja im Endeffekt auch gar keine Chance, wie es beim Leser ankommt.
Nee, eben. Also ich kann nur sagen, wie ich es so empfinde. Bei allem Pessimismus, den man da vielleicht hinein interpretieren mag, finde ich es eigentlich auch ein sehr optimistisches Buch, weil es ein, eine Geschichte auch ist, in der es um Befreiung geht, um den Durst nach Freiheit, um den Durst nach Selbstbestimmung. Und der Zugang zur Welt, den die Hauptfigur uns erlaubt, ein sehr dem Leben zugewandter Zugang ist. So. Und das Ende...
Ich war sehr glücklich am Ende, wirklich. Ich habe viel gelitten, wenn ich das gelesen habe. Ich war so froh am Ende und so glücklich und so uplifted.
Das Ende wollen wir nicht verraten.
Ja, aber man kann es auch anders lesen. Es gibt auch durchaus Leute, die mich kontaktiert haben und gesagt haben, wie konntest du mir dieses Ende antun?
Was mir auch zu denken gegeben hat, ist, dass bei Miroloy das so ist, dass es durchaus geteilte Meinungen gibt, so in der Öffentlichkeit. Und ich habe mir ein paar durchgelesen und finde, manchmal schreiben Leute über Bücher und ich habe das Gefühl, die wollen einfach nur den Autor verletzen.
Also du sprichst jetzt eine Ebene an, die für mich eine delikate Ebene ist, denn wir befinden uns auf der Metaebene der sozusagen des Feuilletons und da wird das Buch durchaus kontrovers diskutiert. Es gibt Stimmen, die sehr euphorisch sind, es gibt Stimmen, die nicht euphorisch sind. Und ich finde es eigentlich, ich lese diese Sachen nicht, ich finde es auch jetzt nicht nötig, darüber zu sprechen, weil das hat mit mir und meinen Inhalten eigentlich nicht so viel zu tun. Also ich kann nur sagen, dass das Buch eine Debatte ausgelöst hat, die weit über den erzählten Inhalt des Buches hinausgeht. Und wenn ein Buch sowas schaffen kann, ist es ja schon mal krass.
Ich denke auch. Ist bloß so, es fiel mir halt auf. Also es gibt da Rezensionen zu dem Buch, wo ich mir dachte, das verlässt wirklich den Bereich der Besprechung des Buches, auch der Besprechung des, worum es gehen könnte in dem Buch, sondern da wird dann die ganze Literaturkritik in Frage gestellt, wenn jetzt solche Bücher besprochen werden.
Aber darum geht's. Also wenn ich das ganz kurz abschließend vielleicht mal anzünden darf. Also ich hatte das Gefühl, dass es da auch ganz viel darum geht, dass gewisse Ecken oder manche Leute der Angst vor dem eigenen Bedeutungsverlust ganz, ganz dringend und wildrudernd was entgegensetzen mussten. Und das fand ich wirklich teilweise erbärmlich. Also dass man um die Angst vor dem eigenen Bedeutungsverlust wegzuschieben, so ein Ding vom Zaun brechen muss, was so offensichtlich auch dann für ganz, ganz, ganz viele war.
Wie gehst du denn mit Kritiken um?
Liest du Rezensionen?
Ja. Ja, ich lese Rezensionen und ich habe natürlich wahnsinnige Angst davor, aber da ist, glaube ich, auch im Krimi-Genre ist es so ein bisschen anders, als wenn man so als Speerspitze der Literatur, als Hansa-Spitzentitel sich da in den Wind stellen muss. Also meine Bücher waren in üblicher Weise entweder gut besprochen oder man schweigt darüber. Also im Krimi-Genre ist es dann mehr die Nichtbeachtung, die verletzt.
Das du weißt also, wenn Medienhaus so und so nicht anruft, dann fanden sie es nicht toll, oder?
Ja, oder wenn das nicht vorkommt bei denen, dann finden die das halt irrelevant. Und es ist ja bei Kriminalliteratur immer die Diskussion, ist das eigentlich relevant oder ist das ein Unterhaltungsassi-Ding? Ich habe das Gefühl, ich kann da immer so ein bisschen was lernen draus. Ich versuche es auf der Metaebene zu lesen. Ich versuche es mir nicht anzuziehen, den Schuh, sondern versuche daraus zu lernen. Und versuche zu sehen, was gerade in der Kriminalliteratur passiert, wenn was so besprochen wird oder so oder eben nicht, weil ich das einfach interessant finde dann. Aber natürlich, ich kenne keine Autorin, die nicht verletzt wäre, wenn sie eine Ohrfeige bekommt. Klar, das ist, also manchmal wird auch vergessen, dass in diesem ganzen Zirkus und in diesem ganzen Betrieb, dass am anderen Ende der Leitung da auch noch ein Mensch sitzt, glaube ich.
Als Mann frage jetzt mal richtig naiv, haben es Frauen, die Bücher schreiben, schwerer als Männer, die Bücher schreiben? Provokation geglückt?
Schöne Frage, Danny. Brechen wir es doch auf die Gesellschaft runter. Es gibt den privilegierten Teil der Gesellschaft und den nicht so privilegierten Teil. Und oben an der Nahrungskette steht der historisch privilegierte weiße europäische Mann und alles, was da unten ist, kann man treten. um seine eigene Position zu halten. Und das wird auch getan. Und das wird natürlich so wie in jedem anderen Beruf und in jedem anderen Mikrokosmos auch in der Literatur getan. Es gibt diese wunderbare Studie Frauenzählen der Uni Rostock und die kann sich jeder bei Bedarf mal anschauen.
Ganz kurz, was steht da drin?
Naja, wer bespricht Frauen, wer bespricht Männer? Also Männer besprechen vor allem Männer, Frauen besprechen Frauen und Männer, dann haben wir schon mal ein 75%-Ding. Im Moment tut sich sehr viel, wie ich finde, bei Literaturpreisen, weil die Jurys plötzlich anders besetzt sind, aber als ich so anfing, da vorsichtig reinzugrätschen in den Betrieb, waren viele Jurys, Preisvergaben und so rein männlich besetzt. Da war dann mal so eine Alibi-Frau oder zwei. Und inzwischen drängen die Kritikerinnen durchaus in den Markt und erheben die Stimme und verdrängen dann auch wiederum männliche Stimmen. Und gerade da tut sich eine Menge, also jetzt auch, wenn man die Longlist des Deutschen Buchpreises anschaut. Wie viele Frauen, wie viele Männer? Carolina, das weißt du besser?
Ehrlich gesagt habe ich mir das...
Über die Hälfte Frauen sogar. Ich glaube sogar mehr Frauen. Bei
voll geil. Ich bin auf der Longlist und weiß nicht, wie viele Frauen und Männer da drauf sind. Ja, aber ich habe das, das Thema verdrängt so ein bisschen.
Geht doch egal, wer neben dir auf der Longlist steht.
Das wäre die männliche Attitüde, das finde ich auch.
Ich wollte auch noch mal was sagen, weil die Frage, die du gestellt hast, es kann ja mal jeder Hörer, jede Hörerin bei sich zu Hause vors eigene Bücherregal treten und alle Bücher ein Stückchen weiter rausziehen, die von einer Frau geschrieben worden sind. Und dann wird sich sehr schnell ein Ergebnis abbilden, dass ein Relief, in dem die Bücher, die rausgezogen sind, doch sehr viel weniger sind, als die, die drin stehen bleiben. Und an dieser Verteilung kann man schon ein bisschen was ablesen. Ich war jetzt dieses Jahr im Hansa Verlag im Herbstprogramm. Unter 26 Büchern waren 2 von Frauen, 1 von mir, 1 von Jasmina Reza und die anderen 24 waren von Männern. Ich will jetzt da gar nicht im Detail weiter drauf eingehen, weil der Verlag hat sich dazu schon auch öffentlich positioniert und hat auch sehr deutlich gesagt, dass die haben halt eine Backlist und die Autoren veröffentlichen in ihrem Tempo und dann hat man als Verlag auch eine Verantwortung, denen gegenüber auch ihre Werke weiter zu publizieren. Aber dieses Ungleichgewicht bleibt, ich habe mich erschrocken, als ich die Vorschau gesehen habe und dachte so, wow, hello. Das geht
ja viel früher los als bei den Vorschauen. Also man muss sich ja nur mal die Liste der Schullektüre anschauen, den Kanon der deutschen Literatur. Was haben wir in der Schule gelesen und was haben wir als wichtig serviert bekommen, welche Stimmen?
Thomas Mann und Goethe habe ich gelesen.
Ich habe fast ausschließlich Männer gelesen, muss ich sagen, weil die uns serviert wurden und weil die, also das sind die Stimmen, die die Welt erklären. So, und da das ist immer noch so.
Ich glaube, die Literatur ist da keine Ausnahme. Ich glaube, dass es bildet sich wie in allen anderen Bereichen halt daran was ab, eine strukturelle Benachteiligung und ein Machtgefälle. Und wenn wir über diesen Prozess sprechen wollen, dass man das mal irgendwann angleicht, dann bedeutet das natürlich für Männer für eine Weile jetzt einfach einen Verlust. Also sie werden abgeben müssen in verschiedensten Bereichen, ob das nur die sofort imaginierte Vorstellung von, das steht mir zu, weil ich bin der männliche Erbe oder wie auch immer. Also oder in diese Ebene in diese Hierarchie-Ebene schaffen es sowieso nur Männer. Und wenn sich das verändern wird, dann wird das für die Männer erstmal ein sehr schmerzhafter Prozess sein, weil sie halt eine Weile jetzt erstmal nur abgeben müssen, während Frauen halt gewinnen werden, bis es mal zur Hälfte verteilt ist. Und darüber bin ich mir auch im Klaren, dass das nicht einfach ist und dass man darüber im Dialog sein muss. Aber wenn wir uns als Menschen begreifen und sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen uns in dem Anspruch auf Macht, egal welches Geschlecht, welche Hautfarbe, wie auch immer wir, mit welchem Körper wir geboren werden, dann müssen wir da durch, so als Gesellschaft. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber.
Ich würde da auch gerne noch 2 Sätze zu sagen. Also das eine ist, dass es eben... Ich meine, schaut euch bitte das Grundgesetz an. Wir sind alle gleich vor dem Gesetz, aber in der Realität sind wir es eben nicht. Und deshalb muss sich was ändern. Und wenn wir dafür kämpfen, dass wir gleichberechtigt Teilhabe an der Gestaltung der Gesellschaft haben, das heißt auch an den Knöpfen sitzen wollen, die das Leben von Menschen bestimmen, dann Carolina bringt da immer so ein schönes Bild, das ich finde bestechend finde. Also du kommst in einen Raum, da stehen 10 Stühle und auf diesen Stühlen sitzen 8 Männer und 2 Frauen. Da kommen noch 3 Frauen rein, qua Grundgesetz, und sagen, können wir bitte 3 von den Stühlen abhaben? Weil Hälfte, Hälfte. Und dann wirst du von den meisten Männern hören, erstmal zu Recht, nee, wieso, ich sitze hier doch schon... Ich habe hier doch schon immer gesessen. Also das ist doch mein
Platz. Das war schon immer so.
Ja, und dann muss man halt erstmal Männer finden, die aufstehen. Und wenn sie nicht aufstehen, müssen Frauen im Zweifel auch was dafür tun, dass sie aufstehen. Und das ist immer nicht immer nur mit einem Lächeln getan. Und ich weiß, eine kleine Empfehlung geben darf. Es gab ein wunderbares Feature im Deutschlandfunk oder ich weiß nicht, ob es Deutschlandradio Kultur war oder von Sonja Hartl über... Das heißt offiziell Mutterschaft und Literatur, aber es hat gar nicht so viel mit Mutterschaft zu tun. Es geht darum, es geht um das männliche Genie und die Frau, die auch irgendwie neben der ganzen Care-Arbeit, die sie zu leisten hat für Kinder und Eltern und das emotionale Leben in der Familie und in der Gesellschaft, nebenbei schreibt die dann auch noch. Und das ist ein sehr schöner Abriss durch die Jahrhunderte, wie wer relevant sein darf und als wichtig angesehen wurde und wer nicht. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen, jedem, der das mal durchdringen will. Da kommen ganz viele kluge Frauen zu Wort, die das illustrieren. Das ist echt, da fallen einem so die Schuppen von den Augen.
Mir fällt da jetzt auch gerade noch zu ein, also es gibt ja so, um wieder auf die Literatur auch zurückzukommen, es gab neulich einen sehr schönen Hashtag, Dichter dran hieß der, oder Dichter dran, wo sozusagen Frauen getweetet haben darüber, wie eigentlich über Frauen immer in Interviews oder in Besprechungen geschrieben wird, und das haben die umgedreht auf Männer. Und um es einfach mal so offen zu legen und in der Absurdität einfach auch aufzuzeigen. Also so, wenn dann über eine Autorin, sie sitzt da in ihren langen schwarzen Mantel mit ihren haselnussbraunen Augen, schaut sie ein bisschen verträumt in die Landschaft. Wenn man genauso über Männer schreibt.
Memo würde an mich selbst, niemals so einen Beitrag anfangen.
Ja, bitte nicht. Oder so, obwohl er nur der Mann von sowieso ist. Also auch allein dieser Begriff Frauenliteratur, was soll das denn bitte sein? Also ich, da gab es jedenfalls, also wenn man sich diese Tweets unter dem Hashtag anguckt, es ist sehr, sehr komisch. Setzt euch hin, trinkt dazu einen Wodka. Es ist wirklich lustig.
Ja, oder schaut euch dieses Bild an, das ich glaube, die ARD bei tagesschau.de irgendwann gemacht hat, als einmal Clooney Angela Merkel besucht hat. Und da ist
die Frau von George Clooney.
Genau, nein, aber die haben es halt umgedreht. Also da siehst du Angela Merkel und da mal Clooney im Gespräch. George Clooney sitzt daneben und die Bildunterschrift ist die berühmte Menschenrechtsanwältin. Amal Clooney traf heute die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Sie wurde begleitet von ihrem Mann, einem Schauspieler.
Sehr gut. Ja, ich wollte noch was sagen. Ich habe neulich, ich weiß nicht genau, wie ich drauf gestoßen bin, ich habe irgendwie rumgeklickt im Internet und auf einmal kam ich auf so eine App, ein Spiel for Girls, Girls Game, das hieß Clean the Toilet.
Bitte was?
Diese App hieß Clean the Toilet.
Also mach die Toilette sauber.
Genau, es ist ein Spiel, wo Mädchen lernen können, wie man die Toilette richtig putzt. Und das
komplett
ist
in rosa, ne? Du hast mir das geschickt, so ein kompletten Pastell.
Dann habe ich das nochmal eingegeben mit einer Suchmaschine und habe, ist das jetzt, was ist das eigentlich? Und dann kam halt lauter so Spiele. Princess is cleaning, Princess making the dishes, Princess cleaning toilet. Und wenn das Bild ist, mit der junge Mädchen heute erzogen werden, dann brauchen wir uns im Großen gar nicht wundern, warum das so ist, wie es gerade ist. Ja? Und es gab von der BBC mal so ein ganz schönes, so ein Versuch, den haben die gemacht mit Babys, die waren ungefähr, ich weiß nicht, so ein Jahr alt. Und dann haben sie dem Mädchen Jungsklamotten angezogen, also so blau und Hose. Und dem Jungen haben sie ein Mädchenkleid, ein Kleid angezogen. Und dann haben sie fremde Erwachsene mit einem Baby zusammen treffen lassen, in einem Raum, in dem Spielsachen rumlagen. Und die anwesenden Erwachsenen sind halt immer sofort davon ausgegangen, dass das Baby, was so in hellblau gekleidet ist, ein Junge ist, und haben mit dem so konstruktive Spiele gespielt, mit guck mal hier Bauklötze und was aufbauen. Und mit den Mädchen haben sie halt so hier eine Puppe, Gucci Gucci. Und dann hinterher wurden die Erwachsenen aufgeklärt und haben, denen wurde gezeigt, das ist gar kein Mädchen gewesen und das war gar kein Junge. Und dann haben die sich selber erstmal reflektiert und dann wurde das eigene Spielverhalten mit dem jeweils vermeintlichen Geschlecht irgendwie so analysiert, wo alle irgendwie übereinkamen, ja, dass halt mit einem Jungen automatisch konstruktiver gespielt wird, weil man halt davon ausgeht, dass das ist der gestaltende, konstruktive Teil der
Probleme lösen.
Ja. Und das ist halt so, wenn wir da nicht ansetzen, die Dinge zu verändern, dann wird es, glaube ich, schwierig in Zukunft. Also ich glaube, wir müssen ganz früh begreifen, dass jedes Wesen, was geboren wird, den gleichen Anspruch auf konstruktives Spielen und Gesellschaftsgestalten hat. So.
Ich würde es viel krasser formulieren. Ich würde sagen, die Jungs haben jetzt 4000 Jahre versucht, die Gesellschaft zu gestalten und sie waren nicht Teil der Lösung. Also jetzt einfach mal...
Moment.
Ja, jetzt einfach mal zurücktreten, zuhören, Raum freigeben... So.
Ja, ich meine, wenn man sich anguckt, sowas wie der Fall Epstein oder Stein, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht.
Das ist dieser dubiose Finanzier aus New York.
Der eine Vergewaltigungsinsel hatte, ja. Ja, also Alter, wie krass ist das bitte? Warum wird da nicht viel heftiger protestiert von Männern gegen so jemanden und gesagt, das gibt es ja nicht. Das wird alles so runtergespielt und gedeckelt und da geht es dann auf einmal nur noch um das Finanzielle und überhaupt nicht mehr um die Kriminalität auf einer sexuellen Ebene, die dieser Typ systematisiert hat. Also und leider ja auch von einer Frau unterstützt worden ist. Ne? Aber
besetztes Land nennt meine liebe Kollegin Doris Gerke immer solche Frauen. Die sind besetztes Land, die müssen wir noch befreien.
Die eine gewisse Co-Abhängigkeit dann haben zu diesen Männern. Ne? Ja. Ich würde gerne noch eine Sache wissen von Karin.
Darf ich mir das?
Ja, jetzt tut mir das leid, dass ich jetzt nur noch Limo mitgebracht habe.
Wir können also, das ja teilen.
Ja, erwartet, ja ich treffe alle möglichen Leute und die wollen alle möglichen Dinge. So.
Wir können es auch zu dritt trinken. Also ich habe gerade nichts.
Also dann trinke ich die Apfelschorle, damit wir nochmal anstoßen können.
Ist das nicht boring? Du kannst gern von unserem Bier.
Deins auch leer?
Ja, meins ist auch leer. Ja, aber wir brauchen jetzt nochmal einen Anstoßen. So, noch einmal. Sehr gut.
Ja, trinkt ihr nur.
So, ich wollte noch mal wissen, und jetzt müssen wir dieses Männerthema oder diese Männer-Frauen-Problematik kurz verlassen. Interessieren würde, ich habe gesehen, es wurde ganz viel über Karin Köhler jetzt berichtet. Wie war das eigentlich für dich, dass so eine Berichterstattung über dich einbricht? Also nicht, wie sie inhaltlich war, sondern dass plötzlich alle Menschen was von dir wissen wollen. Du stehst auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Alle wollen ein Stück von Karin Köhler haben.
Naja, ich gucke mir ja die Sachen nicht an.
Du hast das gar nicht mitbekommen.
Nee, also...
Sie hat so Terrier im Haus, die das wegbeißen.
Aber dein Telefon, deine E-Mail-Adresse?
Also es ist ja, die meisten Leute rufen ja nicht bei mir an und sagen, können wir mal ein Interview machen, sondern die wenden sich an den Verlag. Und dann wird das an mich angetragen und ich kann dann entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht. Und ich bin dem erstmal ja sehr positiv gegenüber aufgeschlossen und ich mache das auch gerne. Aber ich gucke mir die meisten Sachen hinterher nicht an.
Weil du Angst hast?
Nee, weil ich muss mich ja nicht selber angucken. Ich gucke lieber andere Leute an.
Aber ist es nicht interessant zu sehen, was andere Leute aus einem machen, wie die einen darstellen?
Ja.
Also du bist ja zum Beispiel dann oft die verrückte Nudel, die immer diese Kiezromane schreibt. Bin um es mal ganz doll zu übertreiben, wenn ich mir mal Simone Buchholz google.
Ich bin die krasse Alte, die dieses Patriarchat anzünden will. Finde ich.
Das steht so nicht in den meisten Artikeln.
Ja, es gibt zum Beispiel eine so eine lustige Begebenheit, dass ich, ich finde es dann auch meistens eher, man entfernt es so ein bisschen von sich, ne? Also so, ich muss mich selbst auch nicht ständig in mir selber spiegeln, also wie Karin, ich gucke mir auch lieber andere Leute an, sonst lerne ich ja nichts, das bin ich ja vielleicht morgen tot und habe niemand anders gesehen, aber ich habe mal in irgendeinem Interview erzählt, dass, mein Sohn hat eine Weile Kung-Fu gemacht und ich habe dann so drei Selbstverteidigungsnachmittage gemacht, weil ich das angebracht fand, weil ich wie fast jede Frau natürlich einen ganzen Rucksack voll sexualisierter Gewalt erlebt habe und fand es dann die Idee mit Anfang 40 ganz gut, mich mal selbst verteidigen zu können, wenn mir sowas wieder passiert. Und das habe ich in irgendeinem Interview erzählt, dass ich so Nachmittage gemacht habe und habe dann, glaube ich, auch so gezeigt, was ich tun würde, wenn mich jemand festhält, und habe so ein paar Griffe gezeigt, die einfach sehr, sehr gut funktionieren, auch wenn der Typ 100 Kilo hat. Also man kann da schon jemanden ganz gut, zumindest so wehtun. Also die Trainerin hat immer gesagt, du musst dir die 2 Minuten verschaffen, um wegzurennen, und dafür musst du dem halt einmal richtig wehtun. So, und das habe ich in irgendeinem Interview erzählt, und dann stand es, glaube ich, in der Unterzeile: Simone Buchholz, so und so, bla bla bla, wohnt auf St. Pauli, kann Kung Fu. Was ja so ein bisschen daherkommt, als wäre ich so eine Shaolin-Mönchin oder Shaolin-Nonne, gibt es ja auch gar nicht. Also als wäre ich so eine Shaolin-Kämpferin, und das kam dann immer wieder in jedem Teaser, also bestimmt 1-2 Jahre lang wurde ich da auch gefragt, wie ist denn das mit ihrer Kung-Fu-Geschichte und können Sie mal was zeigen? Ich dachte immer, ey, Leute.
Wie ist denn das mit deiner Kung-Fu?
Ich würde sagen, ich kann keinen Kung-Fu, ich bin ein Mixed Martial Words Fighter. Und das mit großer Leidenschaft, und würde es nicht mit 2 Männern nachts aufnehmen, aber mit einem, der ein bisschen angesoffen ist, würde ich mich auch prügeln zur Not. Würde vielleicht nicht gewinnen, aber es wäre mir...
Und das ist die Überschrift für unseren Podcast: Ich würde mich auch mit einem Besoffenen prügeln. Das ist dann das, was hängen bleibt.
Ach nee, komm.
Nie wieder machen wir mit dir einen Podcast, das weißt du schon.
Ja, aber schön, dass ihr es trotzdem gemacht habt. Ich bedanke mich aber für eure Zeit. Karin Köhler, danke.
Ja, gerne. Ich möchte nochmal ganz schnell Werbung machen, weil am 17. September darf ich Simone Buchholz im Übel und Gefährlich moderieren. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn irgendwer von euch dort hinkommen würde.
Ja, und jetzt gebe ich dir die Zeile für den Podcast: Wir signieren auch betrunken.
Sie signieren auch betrunken. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke.
Und fürs Bier, danke.
Simone Buchholz' neuer Chastity Riley-Roman Hotel Cartagena erscheint am 29. September im Suhrkamp Verlag, hat 229 Seiten und kostet 15,95 Euro. Karin Köhlers Miroloy erscheint im Hansa Verlag, hat 464 Seiten und kostet 24 Euro. Und Karin Köhler hat es ja gerade schon gesagt, am 17. September ist sie dann zusammen, dann als Moderatorin bei der Lesung von Simone Buchholz im Übel und Gefährlich. Einen Tag vorher liest Karin Köhler im Nordspeicher auf St. Pauli aus Miroloy, und das beim Debütantensalon. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, diese Debütanten werde ich im Podcast vorstellen. 8 Stück sind es insgesamt und alle 8 kommen zu Wort. Ich habe ihnen Fragen geschickt, die sie mir in Sprachnachrichten beantwortet haben. Und die erste Kandidatin, das ist Julia Becker. Ihr Buch heißt »Das Leben ist eins der härtesten«. Erzähl uns, worum es in deinem Buch geht, aber du hast nur einen Tweet, also ca. 280 Zeichen.
In meinem Buch geht es um eine Notbremse in einem Regionalzug. Es geht um Machtverhältnisse in einer Ehe, es geht um Geld, es geht um Arschlöcher, es geht um Nächstenliebe, es geht ums Tropical Islands in Brandenburg und vor allem geht es um Freundschaft.
Wie bist du auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
Die Geschichte, wie ich auf die Idee gekommen bin, klingt tatsächlich immer sehr erfunden, aber es war wirklich so. Ich war auf dem Weg zu meinem Verlag, zu Rowohlt nach Hamburg, und ich hatte eine grauenvolle Romanidee im Gepäck und ich war mir dessen bewusst. Ich wusste, das ist keine gute Idee, das ist schon 1000 Mal da gewesen. Ich habe mich sehr geschämt, hatte aber auch spontan keine neue Idee und habe dann die ganze Zeit im Zug auf diese Notbremse geschielt und mich gefragt, was passiert, wenn ich sie einfach ziehe. Hab dann irgendwann angefangen zu googeln, Notbremsenzug Kosten, und dann ist mir bewusst geworden, dass ich mir das gar nicht leisten kann, dass das sehr teuer ist, sowas zu machen, und bin so auf die Geschichte gekommen meiner Frau, die die Notbremse zieht und sich aber nicht leisten kann, und habe das weitergesponnen in meinem Kopf, dass diese Frau dann ihre Schulden abbezahlen muss, indem sie in einer Bahnhofsmission arbeitet. Und habe diese Idee dann beim Umsteigen am Hauptbahnhof in Hannover ganz hektisch in mein Handy eingesprochen. Das war dann plötzlich die neue Buchidee. Und ich habe sie 4 Stunden später in Hamburg bei Rowohlt an einem sehr wichtigen Konferenztisch mit erstaunlichem Selbstbewusstsein vorgestellt. Und die Leute meinten, das ist super, mach das mal.
Erzähle uns von der Stelle im Buch, die dir am schwersten gefallen ist. Warum diese Stelle?
Ich kann keine konkrete Stelle nennen. Ich kann nur sagen, dass es immer mal wieder schwer war, weil ich sehr oft das Gefühl hatte, dass es ein extremer Drahtseilakt ist, dass ich die Figur nicht zu platt oder zu klischeebeladen erzähle, weil die Protagonistinnen kommen ja alle aus sehr einfachen Verhältnissen Und das Letzte, was ich wollte, war, mich in irgendeiner Form über sie zu erheben oder sogar über sie zu lachen. Und ich finde, dass es dann sehr feine Nuancen waren, die da darüber entschieden haben, wie man diese Figuren zu lesen hat. Und da musste ich auch über viele Stellen 2-3 Mal rübergehen und habe dann auf den einen oder anderen Witz verzichtet, weil er einfach der Figur nicht gerecht geworden wäre. Und das war, da muss man, glaube ich, mit einer großen Sensibilität dran gehen, wenn man den Figuren nicht Unrecht tun will. Und das war sehr herausfordernd beim Schreiben.
Welches Buch hat dich selber zum Lesen gebracht und welches zum Schreiben?
Also wirklich aktiv zum Bücherlesen gebracht hat mich das Buch Mathilda von Roald Dahl. Da war ich so 8 oder 9, als ich das Geschenk bekommen habe zu Weihnachten. Und ich weiß noch genau, dass ich da irgendwie 3 Tage lang jeden Tag auf der Couch saß und wie gebannt auf diese Seiten gestarrt habe. Und ich war plötzlich wirklich Feuer und Flamme für das Lesen. Und da hat das eigentlich so angefangen alles. Und ungefähr in der Zeit habe ich auch angefangen, selber richtige Geschichten zu schreiben und auch abzutippen. Also würde ich tatsächlich sagen, dass das vielleicht sogar das wichtigste Buch meines Lebens bis jetzt war.
Welches Buch hättest du selber gerne geschrieben?
Auf jeden Fall Miroloy von Karen Köhler.
Also das war jetzt tatsächlich nicht abgesprochen. Das Leben ist eins der härtesten, erscheint im Rowohlt Verlag, hat 224 Seiten und kostet 20 Euro. Am 12. September dann liest Julia Becker zusammen mit Demian Lienhardt im Nordspeicher auf St. Pauli. Sein Buch heißt Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat. Die Tonqualität seines Handys ist nicht ganz so gut wie bei Julia Becker, also genau hinhören. Erzähl uns, worum es in deinem Buch geht, aber du hast nur einen Tweet, also ca. 280 Zeichen.
Eine aufrührerische Jugendbewegung und eine aus dem Ruder laufende Heroinszene, die sich in der reichsten Stadt der Welt einnistet. Dann wird es aber alles von der eigensinnig, schnodderig erzählenden Alba zur Geschichte einer verlorenen Generation verflochten in der Schweizer Jugend der 80er und 90er Jahre.
Wie bist du auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
Die meiner Kindheit omnipräsenten Bilder der größten offenen Drogenszene Europas haben mich mein ganzes Leben über begleitet. Vor 6 Jahren habe ich angefangen, mich eingehender mit den Hintergründen und überhaupt der Frage, wie konnte es dazu kommen, zu beschäftigen. Der Roman ist deshalb irgendwie der Versuch, diese bewegte Zeit, auch diese Drogenkatastrophe aus der Sicht eines Individuums darzustellen und nachvollziehbar zu machen, auch für mich selbst.
Erzähle uns von der Stelle im Buch, die dir am schwersten gefallen ist. Warum diese Stelle?
Ja, zum Ende des Romans gibt es eine Szene, in der die von Drogen bereits gezeichnete Erzählerin Alba mit ihrem Kumpel Eddie ins Freibad geht. Dabei komme auch ich selbst und meine Familie vor. Und wie immer, wenn ich über die Dinge schreibe, die mir unmittelbar selbst zugestoßen sind, fiel mir auch hier die Verdichtung und Dramatisierung der Szene besonders schwer, gerade weil ich sie eben genau so erlebt habe.
Welches Buch hättest du selber gerne geschrieben?
Da müsste ich mich festlegen, so würde ich wahrscheinlich Meister und Margarita von Bulgakov nennen. Das ist ja schon ein moderner Klassiker.
Und das war's für heute. Die nächste Folge, die erscheint am Donnerstag, den 12. September. Und diese neue Folge dann und auch die, die ihr gerade hört, die kann man einfach anhören auf www.ndr.-903 oder auch abonnieren, dann kann man sie auch runterladen und mitnehmen. In der kommenden Folge ist dann Kai Hawaii zu Gast. Das ist eigentlich der Sänger von Extra Breit. Statt Punk hat er aber nun seinen ersten Roman geschrieben über einen Bundeswehrsoldaten, der zum Auftragskiller für die Mafia wird. Das klingt ein bisschen schräg, ist aber spannend und wir haben uns im Taxi getroffen. Warum und wieso er früher machen musste, was Nina ihm sagte, das erzählt er hier im Haberfront-Exklusiv-Podcast von NDR 90,3. Ich bin Danny Marcus Masalo, danke fürs Zuhören und bis bald.
Ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.